Ich habe mich da jetzt festgelegt.
Shameless. Stammt aus dem Pornomilieu der 70er.
Fuck yeah.
Wenn jetzt gar nichts mehr geht, mach ich aber die Tür auf und spring raus.
Fuck yeah!
Ich weiß, du warst. Nein, ich stimme Lars zu.
Boah, das ist ja die Erdkrümmung, ne? Ne.
Herzlichen Glückwunsch zur 96. Ausgabe des Florian Primel Podcasts, live aus einer Welt, in der alles nicht mehr ganz so schlimm ist wie noch vor wenigen Wochen, mit Lars Holscher.
Und Florian Primel.
Wir haben gerade schon ganz lange, wie wir das ja immer tun, off the record gesprochen, weshalb alles, was wir sagen würden, redundant wäre. Mhm. Aber du warst doch bestimmt auch erleichtert, hier nicht auf so zwei Wracks zu treffen, wie das ansonsten gewesen wäre,
ja,
oder?
Ja, wir kriegen Besuch.
Meine Tochter möchte gute Nacht sagen. Sie wird hier gerade von meiner bezaubernden Frau reingetragen und wir haben jetzt ein bisschen die Hoffnung, dass der Anblick des blinkenden Mikrofons sie irgendwie dazu motiviert, was anderes zu tun, als Schluck auf zu haben. Hi Mäuschen.
Sag mal. Aber auch Schluck auf ist ein schönes Geräusch.
Hi. Ich glaube, die ist einfach zu fasziniert von dem ganzen Geleuchte und Geblinke hier.
Wer kann es ihr verübeln?
Zuhörer. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Lars.
Tja.
Ja.
Okay. Gute Nacht.
Das schneide ich raus.
Ich bin noch nie so enttäuscht gewesen von meiner Tochter. Wo sind wir gerade stehen geblieben innerhalb der ersten 20 Sekunden der Sendung?
Wir sind dabei stehen geblieben, dass ich sagte, du wärst nicht auf zwei völlige Wracks getroffen, wie das noch vor Wochen der Fall gewesen wäre.
Ja. Du hast die Tür aufgemacht und deine Mundwinkel waren oben. Das war ein ganz komisches Bild. Du sahst praktisch glücklich aus. So kann ich dein Gesicht gar nicht mehr, wenn wir uns begrüßt haben.
Ja, und das sei zumindest schon gesagt, das ist wirklich erst seit dieser Woche der Fall. Mhm. In der letzten Woche ist wirklich noch die Lebensqualität mindestens 70% geringer gewesen, als sie die in der Woche ist. Offensichtlich ist Hermine erwachsen geworden innerhalb der letzten 7 Tage.
Ach, geht so schnell.
Ja, und dann sind sie weg. Oder zumindest so weit erwachsen geworden, dass sie einigermaßen in der Welt angekommen ist. Ich werde, glaube ich, nochmal, einfach weil wir jetzt schon so viel davor darüber gesprochen haben, mal in einer ruhigen Minute so alleine vor Mikrofon eine halbe Stunde on air darüber meditieren, wie so die ersten 3-4 Monate mit dem Kind gewesen sind. Kleiner Spoiler, war nicht so dolle. Nee, aber ich denke, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal in epischer Breite hier im Podcast exerzieren. Da mache ich einfach meine eigene Sendung von. Ist immer ganz komisch, alleine vor dem Mikrofon zu sitzen, aber das kriege ich, glaube ich, gerade so noch hin.
Der große Schmerz des Vaterseins.
Ja, wir haben noch so ein bisschen kleinere Hausmeisterei am Rande. Lars, wie bist denn du so im Moment zeitlich am Start? Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass du im Moment arbeitsmäßig wieder relativ eingespannt bist. Der Hintergrund der Frage ist, dass natürlich die große Weihnachtssendung auch in diesem Jahr stattfinden wird und irgendwann mir meine geschätzte Kollegin Kendra einfach einen Termin reinwerfen wird. Und vielleicht kann ich ihr dann ja schon sagen, nein. Oder auch, ja!
Also grundsätzlich bin ich erstmal für jeden Spaß und auch immer erstmal zu haben. Also so No-Go-Termine habe ich bislang noch keine.
Gut, das ist gut, ja. Schön. Das heißt, wenn sich das so im Rahmen des normalen Feierabends bewegt, ist es relativ egal.
Ja.
Okay, sehr schön.
No problemo.
Dann müssen wir natürlich noch über Putin sprechen und über diese schändliche Schiebung, die da mit Hilfe russischer Trolle stattgefunden hat, die dazu geführt hat, dass ihr nicht im Band-Contest weitergekommen seid. Lars, was ist passiert?
Oh man, Die Konkurrenz war wahnsinnig gut. Also das war wirklich ein famoser Abend mit wirklich richtig, richtig guten Bands. Also da muss ich sagen, die waren auch noch echt noch eine ganze Schippe besser als wir.
Okay.
Oder was heißt besser? Es war zumindest zugänglichere Musik, sehr, sehr ansprechend umgesetzt mit toller Performance, tollen Sängern und Sängerinnen. Es war wirklich ein ein toller Abend, den man für 12 Euro war der wirklich geschenkt. Also
okay.
Da waren so viele Bands dabei, wo ich gesagt habe, ey, da würde ich jetzt so nochmal zum Konzert gehen. Die würde ich mir noch echt gerne nochmal 2 Stunden angucken, weil die wirklich wirklich richtig toll waren. Da war auch die Band, die gewonnen hat, die hieß Bliss. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine Hamburger Band. Die haben eine fantastische Sängerin gehabt, die so im Amy Winehouse-Stil
ach, cool.
gesungen hat. Und das war alles ein bisschen... ich will nicht sagen, Big Band-mäßig arrangiert, aber es war alles so ein bisschen voller. Die hatten irgendwie noch ein Klavier mit auf der Bühne, irgendwie ganz, ganz funkiges Set irgendwie so gespielt. Also richtig, richtig gut. Und da freue ich mich auch sehr für die, dass die weitergekommen sind, denn das waren auch meine Favoriten.
Hm, okay.
Also völlig verdient weitergekommen. Keiner ist traurig gewesen, dass er nicht weitergekommen ist. Wirklich.
Also meinst du, es lag daran, dass die halt einfach besser waren oder auch daran, dass ihr die weniger zugängliche Musik einfach gespielt habt?
Eine Mischung aus beidem. Mhm. Also die waren sowohl besser als auch zugänglicher. Aber da hat man schon gemerkt. Also die Location war immer voll, aber als die gespielt haben, da wurde auch so ein bisschen gedanced, weißt du? Und das ist halt so auch bei Leuten, von denen man nie erwartet hätte, dass man die jetzt irgendwie dancen sieht oder sich irgendwie rhythmisch bewegen und so. Das war echt cool. Also die haben da praktisch jeden irgendwo abgeholt, wo er herkam. Und das war schon relativ einzigartig.
Stimmt, da muss man leider sagen, bei euch zu 12/9 kann man halt eher schlecht tanzen, ne?
Ja, stimmt. Das ist einfach so. Ja.
Okay. Aber ihr seid nicht traurig.
Nein, also das war ein richtig geiler Abend. Die Location mega geil. Das war hier in dem Hochbunker Hamburg. Mhm. Zu der Zeit war auch noch Hamburger Dom. Das ist ja hier wie in Bremen Freimarkt oder Kramermarkt in Oldenburg. Nur irgendwie in noch riesiger. Und wir waren ja ganz oben im Bunker, da war dann eine Terrasse, da konnte man richtig schön über den Dom gucken. Also das war schon eine geile Location. Vielleicht dafür hat es sich gelohnt.
Und demnächst mal wieder irgendwelche Konzerte am Start?
Nee, bislang ja momentan irgendwie schwierig. Jetzt mit meiner Weihnachtszeit und so ist das zeitlich eng gesteckt. Und dann werden wir im nächsten Jahr mal wieder das Booking mal ein bisschen stärker verfolgen.
Sehr schön. Okay. Aber da wir gerade schon darüber gesprochen haben, dass wir offensichtlich beide irgendwie auf Craftbeer-Kalender und Pakete geschielt haben, einer von uns sogar schon dazu was bestellt hat, was sich auch schon auf dem Postweg befindet. Oh. Also ich bin ganz aufgeregt. Vielleicht machen wir, wenn wir das nächste Mal irgendwie einen Billy Recap anpeilen.
Trinken wir zu zweit einen ganzen Kalender.
Erstens das und zweitens kannst du mir dann vielleicht einfach mal die Bands vorstellen, gegen die ihr verloren habt. Ja. Das letzte Mal, als wir viel Musik im Podcast gemacht haben, ist ja 4 Stunden lang geworden. Mhm. Ich denke, das sollten wir wiederholen. Das war eine unserer besten Sendungen.
Ja, gerne.
Hätte ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
Mhm.
Einfach mal was vorgestellt kriegen.
Mhm.
Muss ich nichts für tun.
Wo wir hier gerade noch so ein bisschen trivial und unterwegs sind.
Ja.
Ich habe jetzt ein neues Buch angefangen. Das ist vermutlich auch in deiner Blase schon aufgetaucht. Das ist von Max Czolek. Desintegriert euch?
Ja,
du hörtest davon.
Wirklich, wirklich. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe das mal auf Twitter gelesen.
Ja. Also ich habe mich da jetzt so die ersten 80 Seiten irgendwie reingearbeitet. Mhm. Und das ist echt total kurzweilig auch geschrieben. Es ist natürlich ein relativ schwieriges Thema. Es geht darum, Max Czolek ist ein Jude in meinem Alter, der irgendwie damit aufgewachsen ist, dass es in Deutschland diesen verhaltenen Konflikt gibt zwischen Deutschen und Juden und dass das immer noch irgendwo ein Problem gewesen ist, was aber nie so richtig angesprochen wurde, beziehungsweise wo sich Deutschland in eine bestimmte Rolle gedrückt hat. Und er spricht jetzt halt darüber, wie sich das gewandelt hat, also wie Deutschland wieder die ganzen populistischen Parteien an die Macht gekommen sind, woran das wohl liegen mag und was man vielleicht dagegen tun könnte. Und ohne jetzt großartig zu spoilern, kann ich sagen, die WM 2006 hat etwas mal damit zu tun. Also das ist wirklich
okay.
Ganz spannend, wie er das da argumentiert. Und das macht dann auch durchaus Sinn, wenn man das mal durchdenkt. Aber das ist jetzt auch echt ein Buch, also zumindest für mich, sag ich mal, der ja durchaus momentan in einer hart digitalen Blase lebt und mit Longreads, wie man sie so schön nennt, momentan nicht mehr so viel zu tun hat, ist das schon schwierig. Also das ist ein anspruchsvolles Buch, da anspruchsvolle Thematik. Also da kann ich auch momentan nicht mehr als 30 Seiten am Stück lesen. Das ist mir einfach zu anstrengend. Mhm. Aber mega spannend. Ich bin jedes Mal wieder freudig erregt, wenn ich weiß, ich kann heute Abend wieder ein paar Seiten lesen.
Oh, cool.
Also das kann ich das bringe ich dir mal mit, wenn ich damit durch bin.
Okay. Das hat ja auch immer was Meditatives, gerade so als Medienmenschen und Digitalmenschen, wie wir uns ja verstehen, dann auch mal wirklich am Stück länger zu lesen, ne?
Ja, also total.
Was tust du da?
Ich ziehe mir jetzt meinen Pulli aus.
Und das habe ich ja schon vor der Sendung gemacht. Ich hab ihn am Anfang gefragt, ob es hier drin nicht vielleicht ein bisschen warm wäre. Und das hat er verneint. Dann saß ich hier in meinem dicken Weihnachtspulli und habe ihn noch vor der Sendung schnell von mir geworfen. Lars, ist hier vielleicht ein bisschen warm drin?
Es ist tatsächlich ein bisschen warm. Ich bin jetzt frei oben rum.
Sehr gut. Lars, weißt du, wer auch Schriftsteller ist? Das ist eine Frage, oder?
Nee.
Robert Habeck.
Erzähl mir mehr von Robert Habeck.
Ich möchte vorwegschicken, Robert Habeck vor Kanzler. Ich habe mich da jetzt festgelegt. Wir werden, so schlimm das ist, nichts Besseres als Merkel erstmal kriegen, außer Robert Habeck macht's. Aber wir haben heute und gestern, es gehört ja immer noch zu Nataschas und meinen Ritualen, unsere Frühstück mit irgendeiner politischen Talkshow zu begehen, was wir tatsächlich auch im wesentlichen Teil auch des schrecklichen Parts dieses Anfangs des Lebens unserer Tochter durchgezogen haben. Und ich empfehle dringend, die letzte Folge von Maybrit Illner zu schauen. Also zumindest, wenn man mal sehen will, wie Robert Habeck Jens Spahn auseinandernimmt. Das ist wirklich krass bemerkenswert, wie heftig der einfach alle da in die Tasche steckt. Und das Schöne dabei ist, er guckt halt die ganze Zeit ultra genervt. Er sieht, wie irgendein AfD-Spast auf Twitter geschrieben hat, die ganze Zeit aus, als wäre Oma gestorben und wäre hart unterfickt. Und des Öfteren sieht man auch, wie er einfach nach irgendeiner dämlichen Einlassung von Jens Spahn kurz schluckt. Und das dann einfach an sich abperlen lässt und überhaupt nicht darauf eingeht. Und die ganze Zeit irgendwie auf so einer sachlichen Ebene bleibt. Das ist wirklich mega schön und ultra erfrischend. Ich empfehle sehr, sich das anzuschauen. Und daraufhin haben wir kurz den Lebenslauf von Robert Habeck in der Wikipedia nachgeschaut. Ja. Und er schreibt halt mit seiner Frau Kinder- und Jugendbücher.
Ach, wie cool.
Das ist voll schön.
Ja, mega.
Das wollte ich nur kurz loswerden, weil es gerade thematisch irgendwie angeboten hat.
Das werde ich mir mal anschauen. Das klingt unterhaltsam.
Also es ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich möchte die Spitze vorwegnehmen. Jens Spahn zitiert aus einem Buch, was Robert Habeck vor 10 Jahren geschrieben hat. Und die Zeile, die er zitiert, ist selbstverständlich: Patriotismus fand ich immer zum Kotzen.
Ja.
Und Robert Habeck sitzt dann da, fasst sich kurz so, soll ich jetzt wirklich? Erzählt dann, ja, das habe ich dann natürlich geschrieben, weil ich über meine Sozialisation geschrieben habe und wie ich das so als Jugendlicher betrachtet habe. Übrigens, mein Buch, in dem das steht, heißt Patriotismus, ein linkes Plädoyer. Und es geht in 200 Seiten darum, wie man denn eine linke Position zu Patriotismus haben kann, lieber Jens Spahn. Es ist total super, dass du hier die Twitter-Postings der AfD zitierst, aber es ist schon ein bisschen jämmerlich für jemanden, der Kanzler werden will, oder?
Tja, das tat weh.
Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und jetzt wollen wir Fragen beantworten, oder?
Unheimlich gerne.
Warte, also ich lasse dich ja immer noch die Frage in die Hand nehmen und so ein bisschen Blick drauf werfen. Aber wir beginnen selbstverständlich mit der Klärung der Herkunft deutscher Redensarten. Denn die Frage, die wir als erstes beantworten müssen, heißt: Mama, warum heißt es eigentlich der arme Schlucker oder die arme Schluckerin?
Oh, der arme Schlucker.
Ich finde, es gibt da jetzt eine ganz offensichtliche Antwort drauf und eine, von der ich nicht annehme, dass sie richtig ist, aber die auch möglich wäre.
Also meine Interpretation von einem armen Schlucker wäre die, dass das jemand ist, der aus Armut alles essen muss, was er bekommt.
Finde ich absolut schlüssig. Wäre auch meine erste Interpretation gewesen.
Ja.
Das ist vielleicht irgendwie, dass Schlucker vielleicht im, wann auch immer, ich verorte das jetzt einfach mal im 18. Jahrhundert. Ja. Im 18. Jahrhundert, als ja so, als Armut, also als Pauperismus echt noch das große gesellschaftliche Thema gewesen ist, dass es da bestimmt Leute, dass Schlucker da vielleicht einfach noch eine andere Bedeutung hatte.
Das Schlucker wird so, vermutlich auch so sein.
So einfach als Esser gesehen worden ist. Und dann gab es vielleicht den guten Schlucker, der schon sowas wie Tischmanieren hat und sich in Gesellschaft mit gutem Essen zu verdingen weiß. Und dann gab es halt den armen Schlucker, der alles in sich reintun musste, was er gefunden hat, weil er sonst leider verhungert wäre.
Ja.
Die zweite Interpretation, die ich aufwerfen würde, wäre...
Stammt aus dem Pornomilieu der 70er.
Oh, sehr schön. Okay, den darfst du jetzt erstmal elaborieren.
Ah, ich glaube, da ist alles zu gesagt, oder?
Ich denke auch. Genau, der Filmtipp dazu ist Deep Throat. Die zweite Interpretation dazu wäre natürlich, auf Alkoholismus abzustellen. Und zu sagen, dass die Armen in der Stadt ja auch immer die Trinker sind, die sich so nachts durch die Häuserfronten drücken.
Ja, cooler Gedanke. Wäre ich so nicht drauf gekommen, aber wo du sagst, eigentlich auch mega sinnvoll.
Wobei das natürlich eine Interpretation von Schlucker ist, die relativ jetzig ist, ne?
Ja, ja.
Da wüsste ich jetzt nicht, ob es das schon im 18. Jahrhundert so gegeben hat. Ob der Trinker auch schon der Schlucker gewesen ist.
Mhm.
Wobei das jetzt ja auch nicht so ein
Standard ist. Ist ja auch nicht so ein Standard-Vokabular. Da ist ja wieder der alte Schlucker. Mhm. Habe ich jetzt auch noch niemanden sagen hören.
Mhm.
Aber ja.
Könnte ich mir aber auch gut vorstellen. Und die am weitesten hergeholte Variante wäre natürlich, dass es wirklich einen Herrn oder eine Frau Schlucker gegeben hat, der irgendetwas Furchtbares passiert ist.
Ja.
Dass es halt tatsächlich auf eine konkrete Begebenheit zurückgeht.
Der Familienfluch der Familie Schlucker.
Das erinnert mich ein bisschen an den Familienfluch der Familie Bundy. Erinnerst du dich an die Episode, in der sie in dieses, ich glaube, irische Dorf fahren?
Nee.
über dem seit irgendein Seamus McBundy oder so
Seamus
da Beef mit einer Hexe hatte, Wolken hängen.
Mhm.
Es gab diese Episode, ich erinnere mich daran.
Wahnsinn.
Meinst du, das kann man heute noch mal gucken?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es gerade letztens erst geguckt. Es ist immer noch geil. Es ist immer noch geil. Ja, das macht wirklich immer noch Spaß.
Ich habe vor kurzem es ist irgendwie eine alte Episode von Coopers Café, einem Podcast, den ich sehr empfehlen möchte für Leute, die sich im weitesten Sinne mit Fernsehen gerne befassen. Und zwar mit Fernsehen als Fernsehen und nicht diesem ganzen Netflix-Scheiß.
Mhm.
Da habe ich eine alte Episode gehört, bei der es um Serien der 80er, 90er und Nuller Jahre ging.
Ja.
Und da ist ja so einiges wieder hochgekommen. Erinnerst du dich zum Beispiel daran, dass bei, wie hieß die Serie mit Steve Urkel?
Verdammte Scheiße.
Genau, dass in der Serie mit Steve Urkel, dass die irgendwann ziemlich abgedreht geworden ist. Mit Weltraum- und Teleportationsscheiß.
Echt?
Echt. Ja, Steve Urkel hat doch zuerst sein alter Ego Stefan Urkel mit dieser merkwürdigen Matschmaschine da erschaffen. Und diese Maschine konnte irgendwann alles.
Da habe ich keine Erinnerung dran.
Ich hatte die auch überhaupt nicht und habe dann verzweifelt geschaut, ob man das nicht irgendwo bekommt. Aber man bekommt das nur für sehr viel Geld in SD.
Ja.
Auf Medien, die ich überhaupt nicht mehr abspielen kann, seit meine PlayStation kaputt ist. es ergeht hiermit der Aufruf an die Hörerschaft. Wenn irgendjemand von euch noch einen Blu-ray-Player oder auch sei es nur einen DVD-Player zu Hause stehen hat, dann schickt uns den doch einfach rüber. Die Adresse steht im Impressum. Ich brauche das echt dringend. Ich muss nämlich nochmal, wie heißt die Serie? Du hast nachgeguckt, oder?
Alle unter einem Dach.
Alle unter einem Dach nachschauen, unbedingt.
Der Steve Urkel ist mir auch letztens gerade noch entgegengeflogen, als ich so einen Clickbaity-Artikel gelesen habe, wo es darum ging, was ist aus den Serienstars von damals geworden.
Oh, was ist, wie heißt der Jamal?
Ja,
White, oder? Heißt der Jamal White?
Das
guckt jetzt nach, denn wir wissen ja, dass...
Jalil
White. Jalil, fuck. Okay, wir wissen ja, mitten in der Sendung recherchieren, macht die Sendung definitiv besser.
Mhm.
Was ist denn aus dem geworden?
Der hat immer noch so zwischenzeitlich mal so ein paar Engagements in irgendwelchen Serien. Sieht auch, wenn man es weiß, eigentlich immer noch so aus. Er trägt jetzt aber Bart, was, sag ich mal, sein Steve Urkel-mäßiges Gesicht ein bisschen kaschiert. Und er ist, glaube ich, 2015 oder so hier Dancing with the Stars gewonnen.
Mhm.
Also der ist immer noch irgendwie dabei. Obwohl er anscheinend nicht sehr zu den Big Playern gehört.
Das ist auch wirklich krass. Da habe ich gerade einen kurzen Gedanken zu gehabt.
Mhm.
Der war ja quasi die Sendung. Der hat ja die Show nach der ersten Staffel quasi übernommen und ist zur Hauptfigur geworden. Und so vom Appeal her, wenn diese Serie heute erfolgreich wäre, dann wäre er ja quasi jetzt so reich, wie Jim Parsons jetzt reich ist, oder?
Ja.
Der ist einfach 20 Jahre zu früh dran gewesen mit diesem Charakter.
Das stimmt. Aber es sind ja allgemein die Serien von früher. Das wird ja heute gar nicht mehr funktionieren. Stell dir mal irgendwie hier Married with Children vor. Das, dieses Konzept von dieser Hausfrau und den assigen Kindern und so, das ist ja irgendwie was, das wird heute ja so gar nicht mehr funktionieren, weil es ja so ziemlich jedes Klischee bedient, was es irgendwie so.
Shameless.
Ja gut, Shameless spielt das ja aber auf eine ganz andere Art und Weise aus, ne? Das ist ja schon nochmal. Mhm.
Ja, gut.
Sitcomig, ne?
Ja, klar. Shameless ist halt die moderne Variante davon. Die etwas Dramedy-mäßige Variante, die nicht nur auf Comedy geht und die noch irgendwie so einen sozialkritischen. Es ist schon wieder da. Es ist bestimmt in der Stagebox drin und da muss ich eine neue Stagebox kaufen. Da habe ich ganz wenig Lust zu. Naja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wenn man das so macht, wenn man das in einem Studio so pitchen würde heute. Ich möchte diese Sendung machen, aber in einem Stil wie Shameless,
ja,
da wird sie doch mit durchkommen.
Das wird sie hinkriegen, klar. Aber so als Sitcom, als Realsatire der jetzigen Situation, tut das, glaube ich, zu doll weh.
Oh, ich werd da nochmal reingucken, auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht gibt's das ja zumindest irgendwie per Streaming greifbar. Das ist sowieso schlimm, dass diese ganzen 80er, 90er Serien alle nicht mehr greifbar sind, seit es da hässliche Remakes auf Netflix von gibt.
Es gibt ja aber hier mit Will Smith, der Prinz von Bel-Air.
Ja.
Das gibt's auf Netflix.
Das habe ich nie geschaut.
Echt? Das mochte ich auch total gerne. Hör mal, wer da hämmert, vermisse ich immer noch sehr spät.
Oh, das weiß ich.
Das fand ich unheimlich gut.
Da habe ich ja auch nicht so warme Gedanken dran, weil ich das auch immer nur so nebenbei und nicht am Stück geguckt habe. Aber hier nochmal der Hint an Coopers Café. Die haben mir auch gesagt, dass das eigentlich eine sehr gute Serie gewesen ist.
Ja, das war eine richtig gute Serie. Ich mag auch Tim Allen total gerne. Auch so sein gesamtes Övre, was sich jetzt irgendwie so über die letzten Jahre erstreckt, fand ich eigentlich durchgehend angenehm. Und auf den bin ich auch letztens wiedergekommen, da jetzt ja Toy Story 4 angekündigt wurde für nächstes Jahr.
Also Toy Story 3 war wirklich sehr, sehr gut.
Ja, die waren alle sehr, sehr gut.
Nein.
Doch.
Toy Story 1 ist ein sehr, sehr langweiliger Film.
Toy Story ist ein sehr guter Film gewesen.
Als wir den Jahren nochmal geschaut haben, bin ich fast eingeschlafen.
Du warst einfach zu alt.
Nein, ich habe ihn als Kind gesehen und fand ihn gut. Aber während ich Toy Story 3 jetzt auch als Erwachsener noch sehr, sehr gut zu gucken finde, das war zu dem Zeitpunkt, als das im Kino lief, The Hottest Show in Town, ist Toy Story 1 als Erwachsener zum Einschlafen.
Also ich habe den letztens erst geguckt und ich fand ihn immer noch cool.
Warst du wieder betrunken?
Nein.
Oder war ich vielleicht betrunken?
Vermutlich.
Sehr wahrscheinlich sogar.
Doch, also Toy Story 1 war doch auch relativ facettenreich, wenn sie da in Sids Zimmer sind und dann hier bei Planet irgendwas. Also da war doch viel drin. Eine Achterbahn der Gefühle. Und da habe ich mir auch jetzt gerade kurz den Trailer von Toy Story 1 angeschaut, wie er damals im Kino lief. Und da sind so viele Szenen aus den letzten 2 Minuten drin, wo man denkt, ey, hättest du das gewusst? Witzig, der Trailer funktioniert früher wirklich anders. Das finde ich schon spannend. Aber ja, ich bin mega gespannt, wie der Trailer für Film 4 aussieht.
Lars, willst du uns mal eine Frage
stellen? Unheimlich gerne. So, pass mal auf. Florian, warum zittert der Körper, wenn man friert?
Um sich aufzuwärmen.
Sehr gut. Die Muskeln zittern, damit man warm wird. Da sind wir uns einig, denn wenn die Muskeln zittern, wird es warm.
Wir haben eine Frage aus dem medizinischen Bereich korrekt beantwortet.
Pass auf, lass mich erstmal die Antwort vorlesen. Ah. Das Zittern entsteht, wenn die Muskeln im Körper sich in rascher Folge spannen und entspannen.
Ach,
dadurch werden
echt?
Die Muskeln warm und die Körpertemperatur steigt. Sehr gut.
Schön.
Wir sollten Ärzte werden, ganz ehrlich. Also wenn ihr irgendwie so irgendwo ein komisches Furunkel habt, schreibt einfach eben eine Mail, wir schauen uns das gerne mal an.
Apropos, wir sollten Ärzte werden.
Ja.
zu meinen Erfahrungen als junger Vater gehört jetzt auch endlich die Erfahrung, 8,5 Stunden in einer Kita gesessen zu haben, um nämlich einen Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs zu machen.
Oh, sehr gut.
Ja, ich habe mir nämlich gedacht, ich mache das mal, bevor ich Hermine vom Wickeltisch schmeiße.
Ja, ich hatte, wann hatte ich meine gemacht? Ich glaube, ich hatte mein Erste-Hilfe-am-Kind hatte ich vor 2 Jahren gemacht.
Warum hast du einen Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs gemacht?
Weil sich die Kinder in meinem Freundeskreis ja nicht, das werden ja nicht weniger. Und es gibt ja durchaus Situationen, in denen ich mit Kindern alleine bin. Und da möchte ich nicht verantwortlich sein, wenn ein Kind mir verstirbt, nur weil ich nicht weiß, wie man den Luftweg frei macht. Also ich möchte zumindest alles in meinen Möglichkeiten tun können, dass alle irgendwie heil aus irgendeiner schlechten Situation rausgehen.
Du bist so ein guter Mensch. In Anbetracht der Tatsache, dass selbst die allermeisten, ich würde sagen 99% aller Eltern keinen Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs machen. Love you.
Danke. Ja, also, so schön. Das war mir auch wichtig für mein Gefühl, dass ich auch guten Gewissens irgendwie mit Kindern alleine sein kann und nicht immer das Gefühl habe, scheiße, was darf ich denn jetzt machen? Weißt du, wenn die sich verschlucken, was macht man dann? Haut man nur leicht hinten drauf? Hält man die über den Kopf und schüttelt und klopft hinten drauf? Oder? Da gibt's ja diverse Ideen, wie man das machen könnte. Und es gibt ja offensichtlich einen richtigen Weg und den wollte ich sehr gerne kennenlernen.
Ja, es gibt ja verschiedene richtige Wege, ne? Je nachdem, wie alt das Kind ist.
Ja.
Eine bemerkenswerte Erkenntnis so insgesamt fand, ist, dass man auf gar keinen Fall jemals bei irgendjemandem den Heimlichgriff machen sollte, weil er vermutlich zu inneren Blutungen führt. Also derjenige überlebt dann, aber sollte schnell einen Arzt aufsuchen.
Ja, also das habe ich in meinem Erste-Hilfe-Kurs, meinem betrieblichen Ersthelfer, den ich tatsächlich dieses Jahr gemacht habe, wurde auch gesagt, also der Heimlichgriff ist quasi so the last resort. Also wenn gar nichts mehr geht, dann machst du den. Aber vorher probierst du nochmal so 2-3 Sachen aus. Bevor du dann irgendwie alle Rippen brichst und wenn man das richtig macht, da kann ja durchaus mal schnell was passieren. Oder man fährt ein bisschen zu hoch und das ist ja schon gar nicht ohne.
Aber da ist mir wieder aufgefallen, wie krass unintuitiv man eigentlich geworden ist, dadurch, dass man so vieles weiß und dann auch zwangsweise verintellektualisiert. Da lernst du halt stabile Seitenlage. Klar, stabile Seitenlage hat jeder irgendwann mal gehört, der einen Führerschein gemacht hat und wahrscheinlich auch die meisten, die es nicht gemacht haben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie stellt sich die stabile Seitenlage bei einem Säugling dar? Das ist natürlich das Einfachste der Welt sein könnte, diesen Säugling einfach auf den Arm zu nehmen und auf die Seite zu legen, dass quasi der Fliegergriff die stabile Seitenlage des Säuglings ist. Ja. Also da hätte man echt drauf kommen können.
Ja, das stimmt, aber ja, man ist das einfach nicht gewohnt, mit kleinen und leichten Menschen umzugehen. Ja, wohl wahr. Die nächste Frage.
Mach noch eine Frage, genau.
So. Warum sind Passagierflugzeuge nicht mit Fallschirmen ausgerüstet? Das habe ich mich tatsächlich auf meinem letzten Flug auch gefragt, denn ich fliege nicht so richtig gerne. Meine Natascha fliegt noch weniger gerne als ich. Und da habe ich mich gefragt, würde ich mich jetzt eigentlich sicher fühlen oder sicherer fühlen, wenn ich jetzt einen Fallschirm unter meinem Sitz hätte? Und ich habe gedacht, ja, also irgendwie schon. Nicht, dass ich eine Ahnung hätte, wie man Fallschirm springt, aber einfach das Gefühl zu haben, wenn jetzt gar nichts mehr geht, mach ich aber die Tür auf und spring raus. Fand ich irgendwie ganz, ganz sympathisch. Aber ich denke mal, es stellt sich so dar, dass dadurch, dass du keine Ahnung hast, wie man Fallschirm springt, stirbst du wahrscheinlich beim Versuch dabei. Oder springst irgendwie raus oder springst du irgendwo gegen oder sag mal, die schiere Masse an Leuten, die dann da rausspringen möchte, da hast du wahrscheinlich einen großen Klumpen rotes Fallschirmtuch, was dann irgendwie wie ein Komet zu Boden fliegt. Das lässt sich logistisch wahrscheinlich schlecht herstellen.
Das wäre jetzt auch mein Gedanke dazu gewesen. Ich habe ganz lange überlegt und dann hat es aber irgendwie bei mir Klick gemacht, als ich mir die Situation praktisch vorgestellt habe. Ja. Der Erste, der ein Panikgefühl verspürt und weiß, er hat einen Fallschirm unter seinem Sitz, greift sich diesen Fallschirm, rennt zur Tür, öffnet sie, überlebt möglicherweise sogar, aber alle anderen werden einfach aus dem Flugzeug rausgesogen und sterben. das lässt sich ja nicht koordiniert herstellen, dass die alle sich vernünftig festhalten, hintereinander rausspringen. Dazu fliegen die, glaube ich, auch einfach zu hoch, oder? Ist man dann nicht instant ein Eisblock, wenn man da rausfällt? Bei 7000 Metern Höhe?
Ja, ist eine gute Frage.
Ohne entsprechende Schutzkleidung zu haben?
Also es wird auf jeden Fall frisch, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man irgendwas lebendig unten ankommt. Also vielleicht frieren die Finger ab oder die Zehen oder so, aber...
Gut, aber das logistische Problem dabei, also einfach, dass da viele Leute sind und niemand das koordinieren würde.
Ja, vor allem...
Sobald das aufgemacht wird, sind halt alle anderen tot.
Ja, das erinnert mich auch hier an Final Fantasy, so den ersten Final Fantasy.
Redest du über Final Destination?
Ja, oh mein Gott. Das das macht die Arbeit, also wirklich teilweise sofort Demenz. Ja genau, Final Destination, da sind die am Anfang auch im Flugzeug und dann platzt das ja auch irgendwie auf und dann werden Leute da in diese kleinen Scheiben reingezogen und irgendwie klappen sie zusammen wie so ein Klapptisch und kommen dann am Ende raus wie so eine Mettwurst irgendwie, also von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie einfach ist, mal eben im Flug die Tür aufzumachen und dann easy peasy entspannt rauszuspringen, also das ist wahrscheinlich eher
einfach nicht praktikabel.
Die Tür geht auf und du wirst da rausgeschossen. Also das glaube ich nicht, dass das irgendwie gut ist. Vermutlich platzen noch die Trommelfälle, weil der Druckunterschied so hart ist oder sowas. Also das ist auf jeden Fall kein angenehmes Unterfangen.
Ich glaube auch, dass irgendjemand mal festgestellt haben wird, dass vermutlich bei einer Notwasserung oder so und gerade so bei Interkontinentalflügen ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du am Ende in irgendein Wasser reinfällst, die Überlebenschancen größer sind, als wenn einfach alle tot sind, wenn man die Tür aufmacht.
Zumal ja in einem Notfall es auch berechtigte Hoffnung gibt, dass der Pilot einen trotzdem ordentlich zu Boden bringt. Also da sind vermutlich
oder zumindest halt Notwassert.
Ja, also, ja, was ja auch irgendwie der Boden ist. Also irgendwie Notwassern, also dass ein Unglück endet ja nicht immer darin, dass alle tot sind. Also man kann ja durchaus einfach eine Notlandung vollziehen. Was ja wesentlich öfter passiert, als dass einfach alle an Bord sterben. Daher darf man vorsichtig positiv sein. Die Frage sagt, die Passagiere haben eine viel größere Chance zu überleben, wenn der Pilot notlandet, als wenn mehrere hundert Menschen versuchten, bei lebensgefährlich hohem Tempo untrainiert mit dem Fallschirm abzuspringen.
Und schon haben wir einen Lauf.
Ja, Mann, Wahnsinn. So, dann machen wir nochmal eine praktisch-medizinische Frage, würde ich sagen. Welches ist der einzige Körperteil, der alleine dem Genuss dient? Und ich glaube, ich habe die Antwort schon mal in einer Dokumentation gesehen.
Alleine?
Ja.
Keine andere Funktion?
Ja.
Genuss. Ich denke ganz viel nach. Du könntest das mit irgendwelchen Informationen über diese Dokumentation füllen, die aber noch nicht die Antwort vorgeben.
Ja, und zwar die Dokumentation, die ich meine gesehen zu haben, ist eine Dokumentation, die sich um Sexualität dreht. So, und jetzt kommst du. Es ist nämlich nur einem der beiden Geschlechter gegeben. Dieser Körperteil. So, Florian, und jetzt kommst du.
Reden wir gerade darüber, dass weibliche Erregung im Grunde keine besondere Funktion für die Fortpflanzung hat? Okay.
Yes.
Zauberhaft.
Ja. Und damit sprechen wir nämlich über die Klitoris. Die keinen tieferen Sinn hat.
Naja, ich sag mal so, wenn die Natur dem Manne die Möglichkeit gegeben hätte, einfach so willentlich zu ejakulieren, dann hätte nun auch der vordere Teil unseres Penis keine besonders große Funktion.
Ja, das stimmt.
Vor allem unseres Penis.
Mein und dein Penis. Ja, also diese Antwort würde ich mal einloggen. Gut. Da bin ich mir relativ sicher. Ich drehe um. Die Klitoris.
Fuck yeah. Also im wahrsten Sinne.
Ja. Noch eine medizinische Frage, wo wir jetzt gerade so einen Lauf haben. Wie viele Muskeln haben die Finger an unseren Händen insgesamt?
Oh, du kannst darüber nachsinnen. Ich werde währenddessen unseren Telefonjoker ziehen.
Okay.
Muskeln an der Hand?
Ja. Jetzt bin ich gespannt.
Also der Telefonjoker ist ein WhatsApp-Joker, weil der Telefonjoker mit einem Kind im Bett liegt und vermutlich versucht einzuschlafen. Wenn ich da jetzt Anruf kriege, großen Ärger.
Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Finger zumindest an mir keine Muskeln haben.
Entschuldigung, bitte was?
Das sind doch Sehnen, oder nicht? Die Finger haben doch keine Muskeln. Oder bin ich jetzt...
Die haben garantiert Muskeln, denn die könnten sich ansonsten nicht bewegen.
Aber das sind doch Sehnen.
Ja, und wo ist der Muskel?
Im Unterarm, oder nicht? Das ist doch hier unterm... Ganz am Ende vom Unterarm.
Du stellst dir das gerade so ein bisschen vor wie mit einem Flaschenzug, oder? Dass du da, ich deute auf meinen Unterarm, etwas anspannst und dann ziehen sich einfach irgendwelche Dinge zusammen, oder?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch so funktioniert. Also...
Wie solltest du denn mit Muskeln... Du merkst doch wohl, dass du deinen Unterarm nicht besonders anspannst, wenn du deine Finger bewegst, oder? Also ich verliere jetzt gerade den letzten Rest Glauben an die medizinische Kompetenz dieses Podcasts.
Also, nee. Hast du schon mal was von Muskeln im Finger gehört?
Ja.
Noch nie. Noch nicht in meinem ganzen Leben habe ich gehört, ich habe mir den Zeigefingermuskel gezerrt.
Ja, weil das halt nicht passiert.
Aber Muskel ist doch keine Muskel. Das ist doch einzig und allein der Unterarm, der da was spannt. Wenn du jetzt mal kräftig, mach mal kräftig eine Faust, dann merkst du doch, es wird doch am Ende des Unterarmes hart.
Oh, ich glaube, ich habe mich da geirrt. Unser Telefonjoker ruft nämlich gerade an.
Hallo?
Hallo? Also, hallo? Lars versteigt sich gerade zu der These, dass es überhaupt keine Muskeln in den Fingern gibt, sondern dass das alles aus dem Unterarm kommt.
Nein, das stimmt nicht. Es gibt Fingerbeuger, Fingerstrecker. Und also die sind schon sehr sehnig, aber es sind schon kleine Muskeln vorhanden.
Aber die komplette Spannung der Sehnen, die kommt auch aus dem Unterarm, oder nicht?
Ja. Ja. Aber es sind trotzdem, also das, nee, du hast recht. In den Fingern sind keine Muskeln.
So, sag ich.
Aber in der Hand sind ganz viele Muskeln.
Ja, in der Hand, Handfläche.
Ja, genau. Ja. Und da hast du, ich glaube, das...
Ja, aber die sind nicht für die Finger zuständig.
Nein, da sind Sehnen dran.
Ja, so, das
sind Sehnen, die an Knochenplatten enden.
Es gibt keine, in den Fingern gibt es keine Muskeln. Was ist denn das dann für Gewebe? Meine Finger bestehen doch nicht nur aus Fett.
Nein, es gibt Fingerbeuger, Fingerstrecker, aber die liegen nicht direkt in den Fingern, das stimmt schon. Ich meine, dass die mehr in der Handfläche liegen, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Aber ich meine, wir müssen überlegen, allein in der Hand, da gibt es ja schon über 30 Muskeln. Das sind richtig viele.
Aber also Finger sind jetzt ja nicht besonders dick, das ist ja praktisch nur mit Haut ummantelter Knochen.
Es gibt auch kleine Muskeln.
Aber da ist doch kein Fett dran, sag ich mal, so großartig. Also der Finger, das ist doch Knochen mit Haut drum und eine Sehne drinne. Oder sehe ich das jetzt falsch?
Ich bin mir gerade echt nicht, ich gucke gerade die ganze Zeit meinen Finger an.
Ja, wie auch, ich habe schon lange nicht mehr so intensiv meine Hände angeguckt.
Okay, wir machen das mal anders. Lars, du kannst doch...
Nein, ich stimme Lars zu.
Du kannst doch deinen Daumen bewegen, ohne irgendwas im Unterarm zu tun.
Ich kann meinen Daumen nicht bewegen, ohne dass ich irgendetwas in meinem Unterarm tue.
Die sind in der Hand, aber nicht in den Fingern. Die Ansatzpunkte der Muskeln sind in den Fingern, aber die Muskeln sind nicht in den Fingern.
Moment, aber
ich kann doch meine Gelenke einzeln bewegen von meinen Fingern. Das heißt, ich muss zumindest für den oberen Teil einen einzelnen Muskel haben.
Nee, warum denn?
Ja, weil ich doch sonst immer den ganzen Finger zusammenziehen würde.
Nee, wieso?
Ja, das ist ja das Problem, deswegen können ja viele das nicht.
Aber wenn du deinen Finger bewegst und mal deine zweite Hand... um deinen Unterarm legst.
Was ich nicht kann, weil ich das Handy ans Mikrofon halte.
Mhm. Dann,
Also dann ihr müsst ja mal überlegen, dass Muskeln ja nicht punktuell sind. Die haben ja immer eine Ansatzstelle und einen Ursprung. So, und die Ansatzstelle sind bei den Fingern. Also das, die liegen ja, das sind ja mehrere Muskelschichten. Es ist ja nicht so, dass die Muskeln alle nebeneinander liegen oder so. Es gibt ja tiefe Muskelschichten und dann Muskeln, die da drüber liegen und so weiter. Das stimmt schon, dass du nicht einen kleinen Muskel an der Fingerkuppe hast oder so. Das ist doch Quatsch. Du musst doch irgendwo die Kraft herkriegen, um überhaupt also, diese Hebelwirkung machen zu können. Hebelwirkung?
Ja, also wir müssen konkret die Frage beantworten, wie viele Muskeln es in den Fingern gibt.
Ich bin immer noch der Meinung, dass da zero Muskeln drin sind.
Okay, ich will sofort die Auflösung.
So. Keine. Die Muskeln, welche die Finger steuern, sitzen in den Unterarm und in der Mittelhand.
Wir müssen vermutlich wieder über die Antwort auf der Frage diskutieren und werden das recherchieren und am Ende der Sendung nachreichen.
Ja. Bis dahin holt mal alle schön den Anatomie-Atlas
raus. Nein, stimmt ja dann. Wenn du davon ausgehst, dass der Muskelkörper sozusagen, sitzt natürlich nicht im Finger.
So. Guti. Tschüss. Tschüss. Tja, Sachen gibt's,
die stimmen einfach nicht, auch wenn sie auf diesen Karten stehen.
Das, wie so einiges.
Also, wir reichen das nach, oder?
Ja, gut. Das interessiert mich auch. Ich bin mit dieser Antwort noch nicht ganz zufrieden.
Lars, hast du noch eine Frage?
Auf jeden. Was ist eigentlich der kleine weiße Halbmond, den du ganz hinten an deinen Fingernägeln hast? Im Nagelbett. Also, der ist ja an allen Fingern irgendwie unterschiedlich groß. Und der ist auch an dem Zeigefinger meiner linken und an meiner rechten Hand auch unterschiedlich. Tja. Also, ich drücke jetzt gerade mal auf meinen Fingernagel und schaue, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt. Ist das...
Also ich will gerade mal eine kleine Transparenzoffensive starten. Lars hat, da ich mir noch eine Jogginghose anziehen musste, 1-2 Minuten Zeit gehabt, die besten Fragen auszuwählen. Ja. Und ich bin wirklich von der Auswahl massiv enttäuscht. Du sollst die doch so auswählen, dass die Leute, die diesen Podcast hören, liebe Hörer, den Eindruck haben, dass wir echt kluge Leute sind.
Oh, dann landet die nächste Frage genau was für euch.
Wie, was ist das? Ja. Was weiß denn ich, was das ist? Das ist halt heller als das andere.
Ja, aber warum? Ist das Luft?
Meinst du?
Ist das, weil das Nagelbett, sag ich mal, das sieht ja immer gleich aus. Also das, und ich sag mal so, das Weiße sieht ja so ein bisschen aus, wie das Weiße, was auch vorne an den Fingernägeln dran ist, wo es auch nicht mit dem Nagelbett verbunden ist.
Oh,
die sehen ja praktisch vorne und hinten gleich aus.
Ja, und weißt du, was mir da gerade noch bei auffällt? Dass sich dieser Halbmond ja quasi auch zumindest so im Ansatz in die andere Richtung auf der Haut zeigt. Das ist bei mir ein kleines bisschen röter so insgesamt. Insbesondere am Daumen kann man das sehen. Ist das bei dir auch so? Das sieht ein bisschen aus, als wäre da wirklich insgesamt so eine kleine Blase drunter. Ja, bei dir auch.
Dann ist es vermutlich Luft, oder? Also zumindest optisch passt es ja zu Fingernagel, wo jetzt kein verbundenes Nagelbett dran ist.
Also, da Dr. Lars sich ja bisher durch wirklich fundierte Kenntnis des menschlichen Körpers bisher hervorgetan hat in dieser Sendung, würde ich mich dem einfach anschließen.
So, wenn ich jetzt die Frage wiederfinde. Es sind Taschen.
Das ist die Antwort auf der Karte.
Ja, es sind Taschen.
Wir können annehmen.
Vielen Dank für diese fundierte Antwort.
Also wir können annehmen, dass das das ist, was du gerade zum Ausdruck bringen wolltest, oder? Nein, eine Tasche ist ein Hohlraum.
Ja.
Das trifft ja wohl das, was du gesagt hast mit, ist es Luft?
Ja, aber da mag jetzt ja auch durchaus Flüssigkeit drin sein. Keine Ahnung. Hast du schon mal einen Fingernagel abgehabt? Also hast du schon mal irgendwie mit dem Hammer auf den Finger gehauen und ist der abgefallen?
Nee, so doll habe ich mir noch nie auf den Finger gehauen. Nee,
ich nehme mich auch nicht. Also es gibt ja, das passiert ja irgendwie, wenn Leute sich irgendwie doll auf den Finger hauen oder sowas, dass der irgendwann schwarz wird und abfällt. Aber das, diesem Unglück,
da könnte ich jetzt einen weiteren Telefonjoker ziehen und meinen Bruder anrufen. Dem ist das nämlich bestimmt schon mehrere Male passiert.
Ja, ich erinnere mich auch noch an meinen Vater, der hat sich früher auch des Öfteren mal irgendwie einen Fingernagel irgendwie so halb abgehauen oder so. Ganz schlimm. Also alles, was mit Nägeln zu tun hat, finde ich auch unheimlich unangenehm. Mhm.
Da möchte ich auch überhaupt gar nicht weiter drüber nachdenken. Stell doch bitte noch eine schöne. Moment, du hattest diese Frage gerade angekündigt die Frage, die jetzt kommt, hast du angekündigt als eine, die unserem Publikum wahnwitzig gut gefallen wird.
Ja. So, wie als alle Toreros. Warum reagieren Stiere so aggressiv auf das rote Tuch beim Stierkampf?
Ich habe den Eindruck, dass das eine Frage ist, die man eigentlich beantworten könnte, wenn man so ein bisschen Bullshit-Wissen angesammelt hat, wie wir das ja zumindest uns auf die Fahnen geschrieben haben. Ja. Aber ich weiß es nicht.
Ja.
Ich bin sowieso nicht gut in der Sendung.
Dafür bist du sonst immer gut. Und ich stehe hier immer da wie der letzte Louis. It's my time to shine. Ich habe letztens tatsächlich ein Video gesehen, wo eine Stierkampfarena gefüllt war mit Menschen, die alle ein rotes T-Shirt anhatten, aber kerzengerade und still standen. Und
darf ich eine kurze Anmerkung machen?
Ja.
Ich finde es irgendwie interessant, dass du seit 4 Wochen diese Fragen bei dir zu Hause hast und zu jeder Frage hier eine Dokumentation gesehen hast. Kann man sich jetzt so seine Gedanken
fotografisches machen? Gedächtnis. Mhm. Und die standen alle still. Also das war quasi ein Raster mit Menschen. Und dann wurden die Bullen rausgelassen. Und die haben niemanden angesprungen. Also der Bulle reagiert auf Bewegung und nicht auf Farbe. Und von daher ist dieses rote Tuch auch Bullshit.
Es könnte auch ein blaues sein.
Ja.
Okay.
Das wurde auch mal sehr schön in einer Folge Mythbusters geklärt.
Die du zufällig auch kurz vor dieser Sendung noch mal gesehen hast.
Die habe ich vor Jahren gesehen. Ja. Oh, das ist meine Antwort dazu.
Moment, wie ist die Frage gestellt? Die beginnt mit einem Warum, oder?
Warum reagieren Stiere so? Die Frage implizierte, dass es so ist.
Richtig.
Aber darauf
wollte ich nämlich gerade hinaus.
Aber ich.
Das heißt, das ist wieder Unsinn.
Also wenn sie auf das rote Tuch reagieren, dann reagieren sie nicht auf das rote Tuch, sondern auf die Bewegung von dem roten Tuch.
Dann wäre die Antwort darauf, weil es sich bewegt.
Ja. So, ja, hier. Die Antwort lautet nämlich: Das Schwenken mit dem Tuch zieht die Aufmerksamkeit der Stiere auf sich. Die Farbe des Tuchs ist unwichtig.
Sehr schön.
Wollen wir mal.
Ich möchte präzisieren, du. Sind sehr erfolgreich in dieser Episode des Podcasts.
Wollen wir mal eine Schätzfrage mal machen?
Gerne. Unheimlich gerne.
Du stehst am Strand und siehst den Horizont. Wie weit ist es bis dort?
Oh! Das ist gar nicht schlecht. Ich würde mich dem annähern wollen über Urlaubserfahrungen, bei denen man gerade noch so zu irgendeinem Festland rüberschauen kann.
Mhm.
Ich überlege allerdings die ganze Zeit, um welches Festland es sich handelt. Also man kann von Spiekeroog aus auf das Festland Deutschland blicken.
Mhm.
Und zwar nicht nur gerade so.
Ja, jetzt überlege ich gerade, habe ich auch irgendwelche Urlaubserfahrungen? Man kann von Kos aus.
Genau darauf wollte ich hinaus, ja.
Man kann von Kos aus die Türkei sehen.
Okay, wie weit ist denn das so, Lars?
Ja, das ist jetzt nämlich die große Frage. 20 Kilometer vielleicht? Echt? Oder ist es vielleicht ein bisschen viel? 15?
So wenig? Ja, stimmt, das ist nur so eine winzige Meerenge, ne?
Ja.
Hm.
Also ich hätte jetzt gedacht, irgendwas um die 20 Kilometer. 14, also die.
Wie gut kann man denn Kos, die Türkei von Kos aus sehen? Also so, dass sie hinterm Horizont verschwände, wenn man jetzt einen Schritt zurück macht?
Nee, also schon noch relativ gut.
Also eher etwas größer.
Ja.
Vielleicht 40 Kilometer. Finden wir eine Heuristik, uns dem auf physikalischem Wege anzunähern? Kennen wir Formeln, mit denen sich das herleiten ließe?
Boah, das ist ja die Erdkrümmung, ne? Nee. Also ich hätte gesagt, man kann maximal 20 Kilometer weit gucken.
Aber kann man maximal 20 Kilometer weit gucken, weil dann die Schwebeteilchen in der Luft das sowieso unmöglich machen, weiterzuschauen? Oder wegen der Erdkrümmung?
Wegen der Erdkrümmung.
Das heißt, die Erdkrümmung ist da der relevantere Faktor als an einem guten Tag.
Ja, also das hätte ich jetzt vorausgesetzt, sage ich mal, dass du, sag mal, wenn du bei Nebel guckst, dann kannst du natürlich. Ne? Also
wir beantworten diese Frage bei Nebel 60 Meter.
Ja, oder? Also dafür würde ich ja schon sagen, die Erdkrümmung als limitierender Faktor.
Ohne besondere Expertise da reinlegen zu können, würde ich, glaube ich, ein bisschen einfach nur vom Gefühl her höher gehen wollen.
Höher?
Vielleicht 40 Kilometer. 40 Kilometer ist schon reichlich weit weg, ne? Ja.
40 Kilometer ist schon mega weit weg.
Kannst du von hier nach Bremen schauen, wenn du hoch genug stehst?
Moment, wenn du hoch genug stehst.
Ja, natürlich, das trifft nicht zu. Ja, ja, du hast absolut.
Also, wenn wir waren jetzt letztens auf dem Wasserturm, bei uns in Delmenhorst, der alte Wasserspeicher ist denke ich mal so 40 Meter hoch oder so. Mhm. Und von da aus kann man Bremen sehen. Und Bremen ist von uns aus ja so 10 Kilometer entfernt und man konnte das aber noch sehr gut sehen und konnte sogar noch etwas darüber hinausschauen.
Mhm.
Also, wenn du aus 40 Meter Höhe, sag ich mal so 30 Kilometer weit gucken kannst, vielleicht. Boah. Das ist echt schwierig.
Der Unterhaltsamkeit wegen lege ich mich jetzt auf 30 Kilometer fest.
Und ich sage 20.
Lars greift nach der Karte, blickt bedeutungsschwanger zu mir hinüber.
Und sagt, es sind 5 Kilometer. Verdammt.
Oh, da hast du dich dann aber ein bisschen verschätzt mit Kos und der Türkei, ne? Das war ja nun leider unser Ausgangspunkt.
Ja, verdammt. Du mit Spiekeroog da auch.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass ich weiß, wie weit Spiekeroog vom Festland weg ist.
Verdammt.
Ja. Man fährt ungefähr 20 Minuten mit der Fähre. Ich weiß aber nicht, wie schnell die ist.
Ja, schade. 5 Kilometer, das finde ich schon wirklich wenig.
Das ist nicht weit, nee, das stimmt.
Aber wann steht man auch mal so, dass man bis zum Horizont gucken
kann? Oh, im Urlaub.
Ja.
Im Urlaub am Meer.
Ja, das hast du ja praktisch nur am Meer, dass du mal wirklich bis zum Horizont durchgucken kannst. Daher hat man doch wenig Erfahrungswerte.
Oh, also da haben wir uns jetzt noch mal großartig verschätzt zum Ende der Sendung hin. Sofern du jetzt nicht noch gelugt hast, was wir für weitere Fragen haben und mir sagen möchtest, dass wir wirklich die beste Frage der Welt noch vor uns haben. Denn ansonsten würde ich sagen, war es das heute schon wieder.
Eine habe ich noch.
Okay, ich bin dabei.
Eine habe ich noch so random Wissen. Oder random Unwissen. Was hat die Freiheitsstatue an den Füßen? Hat die Freiheitsstatue Schuhe an?
Ich glaube, die hat Sandalen
an den Füßen. Ist die barfuß?
Die ist prinzipiell barfuß, steht aber, glaube ich, auf Sandalen. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dieses Bild schon mal gesehen zu haben. Worauf läuft denn die Freiheitsstatue bei Ghostbusters?
Keine Ahnung.
Ist das Ghostbusters 2, oder?
Ja. Ich meine, ich hab die Freiheitsstatue gerade erst vor wenigen Tagen in der Virtual Reality gesehen.
Rein zufällig, selbstverständlich, rein zufällig. Nicht, weil er die Fragen schon vorher gelesen hat.
Hat mich aber nicht auf ihre Füße konzentriert. ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gefühlt, wie sie gesagt, sie ist barfuß.
Mhm.
Aber du hast jetzt so sehr, sehr überzeugt Sandalen gesagt. Jetzt bin ich verunsichert. Also wir sind uns aber einig, Schuhe hat sie nicht an.
Da sind wir uns absolut einig. Möglicherweise steht es gleich auf der Karte und dann wird es wieder komisch, aber wir sind uns absolut einig.
Sie trägt ein paar feine Budapester.
Nee, so Flipflops halt, nicht?
Weißt du denn, aus welchem Land die Freiheitsstatue kommt?
Wie, aus welchem Land?
Die Freiheitsstatue ist ja
ein Geschenk der Franzosen.
So, ja, genau.
Und achso, du möchtest das jetzt herleiten davon, was der Franzos wohl im 18. Jahrhundert gedacht hat, 19. Jahrhundert gedacht hat, was ein akzeptables Fußkleid wäre für so eine Statue.
Was so ein bisschen schnieke ist.
Ja, die ist ja auch ansonsten nicht so richtig dolle schnieke gekleidet. Die hat da so ein Handtuch rum.
Ja. Wie
eine Tora.
Tora, genau. Toga ist die Rolle.
Nein, Moment.
Schriftrolle.
Oh, nee, ich glaube, es ist umgekehrt. Oh, wir tun uns in dieser Sendung durch ein krasses Nichtwissen hervor. Also, es ist wirklich schlimm. Ich könnte das wirklich verstehen, wenn wir nach dieser Episode wirklich nur noch 2 statt 4 Hörer hätten.
Verdammt. Gut, du lockst Sandalen ein.
Ja. Und trotzdem ist die Tora das heilige Buch der Juden, während die Toga das ist, was man umhat.
Okay, sehr gut. Dann ist es schön, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Die Freiheitsstatue trägt Sandalen.
Fuck yeah! Also ich bin sehr begeistert. Von mir.
Eine wirklich unmenschliche Leistung. Ich bin begeistert.
So, Lars, schönen Dank, dass du da gewesen bist. An das geneigte Publikum wage ich mit einer gewissen Vehemenz in der Stimme zu sagen, dass wir es vielleicht schaffen werden, tatsächlich irgendwie wieder, zumindest so auf einen Monat gerechnet, auf das Wochenmaß zu kommen. Ja. Es ist ja zwischendrin auch Weihnachten und ich weiß noch nicht, wie wir da so senden werden. Du wirst ein bisschen im Urlaub sein. Aber so im Groben könnten wir es tatsächlich jetzt, zumindest so was meine Situation hier zu Hause betrifft, schaffen, wieder auf das Wochenmaß zu kommen.
Oh yeah, also zwischen den Tagen bin ich daheim. Da ließe sich durchaus was anstellen.
Okay, also es wird auf jeden Fall vor Weihnachten irgendwann noch die grandiose große Weihnachtssendung mit Gast geben. Und was wir ansonsten so machen, außer uns sinnlos zu betrinken, während Lars mir Musik vorstellt, wissen wir noch nicht. Die 100. Episode wird irgendwann kommen, vermutlich so ungefähr zur 110. oder 120.
Ja.
Wir haben ja schon angekündigt, dass wir die einfach
die große Gala.
Genau. Oh. Mit Gala haben wir ja nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Zu zweit machen wir eine Gala.
Genau. Das könnte zumindest von Erfolg gekrönt sein. Also, Lars, schönen Dank, dass du da warst. An die geneigte Hörerschaft, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert, liked und was auch immer man so in diesem wahnwitzig verrückten Zeitalter so tut mit Dingen, die einem gefallen. Schickt uns Präsentkoffer mit Südfrüchten drin. Wir freuen uns drauf. Macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Wir haben ja gerade angekündigt, noch einen Nachtrag zu machen zu der Frage, die etwas strittig gewesen ist, bezüglich der Muskeln in den Fingern. Und dazu würde ich gerne wieder unseren Telefonjoker an den Start bringen, aber diesmal vor dem Mikrofon, denn das Kind schläft ganz alleine. Ich bin begeistert.
Lars hatte natürlich recht. So, erstmal vorab, ja. Lars hatte recht, ja.
Ah, schön.
Sehr schön, ne? Ja, es sitzen 33 Muskeln in jedem Unterarm, die die Finger steuern. Aber in den Fingern sind natürlich nur Sehnen. Und in der Hand auch.
Und ich habe mir jetzt gerade immer so ein, ich wollte gerade sagen, ein YouTube-Tutorial angemacht. Nee, so ein YouTube-Erklärungsvideo, wo gezeigt wird, was alles so für Muskeln in der Hand und in den Unterarmen sind. Also Das ist schon einiges. Und ich muss sagen, mein erster Gedanke war, das sieht irgendwie lecker aus. Also ja, also muskelmäßig geht einiges, aber nicht in den Fingern.
Ja.
So, das zum Nachtrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.